Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich freue mich heute sehr auf einen ganz, ganz besonderen Gast, der mit mir gerade in Hannover, meiner alten Heimat, sitzt, Dr. Elmar Küsters. Hallo Herr Küsters, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Herr Schiemens, bedanke mich für Ihren Besuch und freue mich auf unser Gespräch.
Herr Küsters, Sie haben einen ganz, ganz besonderen Beruf, wenn man das so sagen darf, von dem ich vorher noch gar nicht wusste, dass es so eine Art von Beratung gibt, wie Sie es aufgesetzt haben. Mögen Sie unseren Hörerinnen und Hörern schildern, was Sie beruflich machen?
Das war nie geplant. Es ist mehr eine Passion, in der sich viel Erfahrung widerspiegelt. Natürlich auch durch meine berufliche Erfahrung, Sozialisierung bin ich nach meinem Studium, auch nach einer Bankkaufmannslehre, recht früh in einem jungen Unternehmen, was aber schon damals recht groß war, und nach Assistentenzeit in die Verantwortung gekommen für die ersten Aufsichtsratssitzungen, Hauptversammlungen, Vorstandssitzungen. Es war ein Unternehmen, was an die Börse ging. Und es spielte eben das Thema Governance, was zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt war, aber eine sehr große Rolle auch für den Gründereigentümer. Und ich bin dann quasi in diese Verantwortlichkeit gekommen, diese ganzen Gremiensitzungen vorzubereiten, dabei zu sein, das Protokoll zu schreiben, damit aber auch schon die nächsten Sitzungen vorzuplanen, das im Unternehmen zu vernetzen, und habe eben im Laufe der Jahre eben an die 900 Aufsichtsratsvorstandssitzungen, Beiratssitzungen, Gesellschafterversammlungen eben auch in meiner Verantwortung begleitet.
Eindrucksvolle Bilanz ist, Herr Dr. Küsters, aber mögen Sie vielleicht uns abholen mit einer kurzen Beschreibung, was Governance bedeutet? Wir haben ja gerade rausgehört, Aufsichtsratssitzungen, aber Governance ist ja durchaus ein Begriff, den man immer wieder hört. Aber ich habe den Eindruck, ganz persönlich, viele Menschen haben eine sehr unterschiedliche Vorstellung.
Das ist in der Tat so. Man muss auch bei all diesen Begriffen immer, merkt man, dass nicht jeder da die gleiche Sichtweise hat. Wir verstehen es als wirksame Führung und Kontrolle von Unternehmen im Hauptaugenmerk im Sinne der Eigentümer. Und dort spielen natürlich das Einhalten von Gesetzen, von gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen, von Unternehmensverfassungsbestandteilen wie eine Satzung oder ein Gesellschaftervertrag hinein. Aber weil wir eben von der praktischen Unternehmerseite kommen, zählt da das ganze Thema Werte und Normen raus, die Unternehmenskultur, die aus unserer Sicht einen viel stärkeren auch Effizienzcharakter hat oder Einfluss hat auf das Gelingen von langfristigen Unternehmenserfolgen, die auch am Ende eben dann, das ist ja auch der Kern unseres Gespräches, auch zu steigenden Unternehmenswerten führt.
Aber warum ist das so? Warum hat Werte so einen Einfluss? Ich höre ja draußen auch immer sehr häufig, dass gerade so die kritischen Stimmen sagen, naja, Unternehmer und Werte, das passt irgendwie nicht zusammen. Die wollen ja alle nur Profit machen. Und doch erlebe ich ja, wie Sie auch, im Alltag tatsächlich eine ganz, ganz andere Realität.
Ja, das sind häufig eben Menschen, die, egal ob sie Gründerunternehmer sind oder Eigentümer aus, sagen wir mal, zwei, drei oder mehr Generationen Unternehmen, die sehr bodenständig sind und eben langfristig denken, auch an den Übergang dann irgendwann an die nächste Generation, und denen ein bodenständiges Verhalten und auch eine Verantwortlichkeit, wie ich mein Unternehmen führe. Und wenn es größer wird, spielt natürlich auch die Frage des Zusammenspiels von fremdorganisatorischen und selbstorganisatorischen Maßnahmen eine große Rolle. Und da sind aus meiner Sicht und unserer Erfahrung heraus das Thema Werte und klar geteilte wenige Werte in einem Unternehmen, die häufig auch solche Unternehmen groß gemacht haben, ein ausschlaggebender Punkt für den langfristigen Erfolg von solchen Unternehmen.
Also das heißt, Werte sind nicht die Konsequenz des Erfolges, sondern der Grund für den Erfolg?
Nicht alleine, aber eben wenn in den Unternehmen, die wir beide im Kopf haben, die vielleicht auch nicht immer so im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, wie große Konzerne oder börsennotierte Gesellschaften, dort ist das einfach ja, ein ganz selbstverständliches Thema.
Woher kommt dieses Werteverständnis aus Ihrer Sicht? Ist das in den Menschen schon so angelegt oder ist das etwas, was durch den Willen, unternehmerisch aktiv zu sein, auch relativ schnell entsteht?
Das fällt jetzt schwer, das pauschal zu beantworten. Vielleicht in den Mehrgenerationenunternehmen hat es mit Tradition zu tun, dass die, sagen wir, hauptverantwortlichen Akteure aus solchen Familien sich erinnern an ihre Kindheit, wie sie mit ihren Eltern oder Onkeln und Tanten oder Großeltern schon in den Firmen waren und schon mitbekommen haben, was dort eben wichtig war und nicht wichtig war, und kennen auch Anekdoten. Ja, und bei den Gründerunternehmen, die haben aus unterschiedlichen Gründen Visionen, die haben auch einen starken Charakter, sonst könnten sie auch nicht viele Menschen für sich begeistern, gerade wenn das Unternehmen klein ist. Das heißt, die reden vielleicht manchmal nicht über Werte, wie wir reden, aber die haben Werte.
Mhm. Wenn wir jetzt auf Ihre Aufgabe als Berater zurückkommen, wie stelle ich mir das konkret vor? Wie finden diese Unternehmer zu Ihnen und wie ist so der Start in so eine Unterstützung?
Also dazu muss man vielleicht nochmal komprimiert sagen, wie wir unsere Rolle sehen. Zunächst, wir sind also Dialog- und Strategiepartner persönlicher Art für Menschen und ihre Werte. Damit meinen wir Werte in immer auch übertragen doppelten Sinne, nicht rein ökonomisch, sondern auch im kulturellen Sinne. Also sind wir Dialog- und Strategiepartner für Menschen und ihre Werte, die in komplexen Gesellschafter- und Vermögenssituationen leben, die sicherlich, in welchen Situationen sie auch immer sich befinden, viele tolle Kollegen, Berater um sich herum haben, die ihnen in Fachbereichen helfen. Und wir haben halt die Erfahrung, dass wir eben in diesen strukturellen, in den strategischen Themen, die auch häufig in der Schnittmenge, es ist ja meistens ein Mensch oder wenige Menschen, die in ihrem Unternehmen eine Aufgabe haben als Geschäftsführer oder als Vorstand oder als Aufsichtsrat. Diese Menschen sind aber, wenn sie nach Hause kommen, auch Familienmensch und Familienmitgesellschaft mit anderen. Und da strömen dann häufig andere Anforderungen auf sie ein. Und wir sind genau an dieser Schnittstelle, und das Sammelbecken dessen, was wir unterstützen können, ist eben die Frage, wie können wir solchen Menschen in so komplexen Welten helfen beim Führen und Kontrollieren ihrer ganzen unternehmerischen Ambitionen, egal ob das junge, wachsende Unternehmen sind oder Mehrgenerationenunternehmen, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Und wünschenswerterweise kommen wir mit denen zusammen, die wirklich auch was vorhaben langfristig, um am Ende dann mit den Werten, die sie erfolgreich unternehmerisch erarbeitet haben, und auch es ihnen gelingt, ihr privates Vermögen auch mit einer klaren Trennlinie mit anderen Menschen, / Vermögensverwaltung, Family Office, wo sie einerseits Werte aus den Unternehmen entwickeln. Das ist klassischerweise, Herr Schiemens, wenn man mal auf die Welt guckt, wo kann ich richtig Vermögen verdienen? Das ist mit guten Geschäftsmodellen, mit großen unternehmerischen Aktionen. Und irgendwann verdiene ich dann auch privat, und dann brauche ich meine professionellen Vermögensverwalter. Da ist die Welt auch sehr unterschiedlich. Die einen legen Immobilien an, die anderen haben Aktienportfolios, die anderen brauchen Beteiligung an Unternehmen. Da muss ich wieder gucken, wie wird denn da mein Wertekonsortium vertreten? Da brauche ich die richtigen Menschen im Aufsichtsrat, die muss ich auch erstmal finden, oder in den Vorständen von solchen Unternehmen. Und dort will das Vermögen dann eben langfristig angelegt werden, weil man ja, weil so jemand an seine nächste Generation denkt. Und dann kommen die Menschen in der Regel auch, werden sie älter und haben dann das Gefühl, es läuft einigermaßen, haben aber eine komplexe Führungsstruktur, um das alles gut am Laufen zu halten. Wertminderungsschäden, ich sag mal Manipulationen, wie man sie kennt aus anderen Fällen, und hoffentlich vermieden haben durch eine gute Corporate Governance, dann steht eben das Thema an, was kann ich denn eigentlich tun für die Gesellschaft? Ja, und viele der nicht so bekannten Unternehmen, die regional verwurzelt sind, die haben immer schon, auch in früheren Generationen, sich um ihre Pensionäre gekümmert, haben Pflegeheime unterstützt, Krankenhäuser unterstützt. Und das ist so der Kanon bei uns. Werte entwickeln, das ist mehr dieses unternehmerische Spektrum. Mhm. Ja. Werte bewahren, das ist das Familienvermögen langfristig bewahren. Und dann gucken, wie kann ich diese Werte teilen.
Das ist ein schöner Dreiklang. Ich versuche jetzt noch mal so ein paar der Themen, die Sie gerade genannt haben, noch mal rauszunehmen. Sie haben gesagt, also das Wort komplex kommt relativ häufig vor. Also das heißt, Sie haben auch angesprochen, dass es durchaus ja auch Unternehmern, Unternehmerfamilien gibt, die in sehr komplexen Familienzusammenhängen sind. So haben Sie das formuliert. Ich verstehe damit, dass es wahrscheinlich verschiedene Geschwister gibt, Kinder. Also tatsächlich so klassischerweise eine Familie. Und jetzt ist ja die Frage, wie bindet man das zusammen? Weil häufig ja, wenn mehrere Kinder da sind, vielleicht ja nur ein Kind in die Unternehmensnachfolge kommt, vielleicht auch mehrere. Und das Ganze ja auch innerhalb eines solchen Familienverbundes durchaus ja nicht immer reibungslos ist. Ist das so die Situation, in der Sie sich häufig befinden, dass es Reibungsflächen gibt, die Sie lokalisieren können?
Es gibt sehr viele Fälle, wo es klug von langer Hand von den verantwortlichen Eigentümern ausgerollt wird. Und das wächst auch in vielen Fällen ganz natürlich, weil die Kinder eben mit Unternehmertum groß werden. Da wird am Familientisch über Tagesgeschehen in der Firma ausgetauscht. Und ich würde nie da eine pauschale Antwort drauf geben wollen. Mein Eindruck ist, dass es aber eine grundsätzliche Empfehlung ist, relativ früh mit allen Beteiligten aus der nächsten Generation, und zwar auch in einem strukturierten Prozess, herauszufinden, wer will eigentlich was. Und früh genug auch damit anfangen. Ja. Und dann, weil das führt hier zu weit. Man kann ja Menschen nicht vordeterminieren, was sie eigentlich wollen. Und dann sind vielleicht welche dabei, die wollen gar keine Aufgabe im Unternehmen. Die anderen brennen darauf. Sagen schon mit als 14-, 15-Jährige oder auch Tochter, ich will aber in dem Unternehmen sein, und richten auch ihren Berufsweg darauf ein. Dann sollte man die natürlich auch unterstützen. Aber gucken, was ist mit den anderen? Gibt ja auch, sagen wir mal, Konstellationen mit mehreren Gesellschafterstellen, da sind auch Nachkommen. Ja? Also tunlichst vermeiden, dass es Konflikte gibt, aber langfristig mit allen Beteiligten ihre Rollen klären, ihre Wünsche aufnehmen und daraufhin die passenden Strukturen erarbeiten und nicht irgendwann zu spät anfangen und dann häufig dann vielleicht doch mit eher technokratischen Beratern Stiftungen gründen oder die Nachfolge festigen oder Unternehmen verkaufen, was im Prinzip auch nicht schlecht sein kann. Also ich will da gar nicht jetzt pauschalieren, aber die Empfehlung ist, früh genug mit einem erfahrenen Moderator vielleicht, der auch in der Familie akzeptiert ist, der es auch drauf hat, das rauszuhören und dann ein Big Picture zu erarbeiten, wo alle hinterstehen, und dann eben ein Nachfolgemodell, wo dann klar ist, wer ist beteiligt. Vielleicht will auch jemand nur im Aufsichtsrat sein, vielleicht will einer wirklich im Unternehmen aktiv arbeiten. Das muss man individuell herausarbeiten.
Ja, wir haben in unserem Podcast an verschiedenen anderen Stellen ja auch schon gehört, dass Unternehmerkinder ja schon, wie Sie es eben auch geschildert haben, ja schon quasi beim gemeinsamen Mittagessen mitbekommen, wie die unternehmerischen Herausforderungen sind, und natürlich auch mitbekommen, wie arbeitsintensiv das Unternehmertum ist, gerade wenn dann die erste Generation das Unternehmen aufbaut und diese Werte sich ja auch entwickeln. Ist es so, dass diese Werte, die dann die Gründergeneration hat, automatisch dann auch schon bei der nächsten Generation vorhanden sind? Oder haben Sie das Gefühl, dass es da Unterschiede in den Generationen gibt?
Auch das hängt aus meiner Sicht, ich formuliere es mal etwas salopp, mit der gewachsenen Kultur in der Familie hängt das zusammen. Wenn die Familie nicht so zusammengelebt hat, dann ist das vielleicht mehr im gesellschaftlichen Mainstream einzuordnen, und dann ist das anders, als wenn es einen natürlichen Familienzusammenhalt gibt, wo klar ist, dass eben der abgebende Elternteil weiß, da kommt jetzt meine Tochter oder mein Sohn, und die modernisieren aber auch die Wertewelt, halten sich vielleicht an Teilen der traditionellen Werte fest, aber sehen auch vielleicht in Kombination, was können wir gesellschaftspolitisch auch an Wert vielleicht entwickeln als Unternehmertum. die das dann ein Stück weit neu erfinden. Ja, und das muss jeder in seiner Konstellation selber herausarbeiten.
Haben Sie aber vielleicht, zumindest geht es mir so, dass ich den Eindruck habe, dass wenn diese gesellschaftlichen Werte in einer Familie formuliert und bekannt sind, dass es den nachfolgenden Generationen wesentlich einfacher fällt, dann auch in Verantwortung zu gehen?
Mit Sicherheit, ja. Also ich sage mal, klar vorgelebtes Familienbewusstsein, das ist auch für mich vielleicht auch, wenn ich das an der Stelle nochmal rekapitulieren darf zu dem Vorangang, wenn überhaupt ein familiäres Bewusstsein ist und ein unternehmerisches Bewusstsein, dann ist ja die Frage, wie ich die Werte weiter transformiere in die moderne Welt, die ist ja dann sekundär, aber die ist wichtig. Aber ich muss erstmal wissen, wie war es vorher. Ja. Das ist wirklich absolut wichtig.
Ja. Aber ist es denn überhaupt realistisch zu glauben, dass das, was wir unter normalen Familienleben verstehen, mit Samstag, Sonntags frei und so 9-to-5-Jobs, das ist ja im Unternehmertum anders. Die sind ja 24-7, also rund um die Uhr unternehmerisch aktiv und präsent. Da ist es doch schwierig, so eine Familienbasis aufzubauen, wie man sich das weitläufig vorstellt. Wie kann das Unternehmern gelingen, auch in Familie präsent zu sein und nicht nur um Unternehmen?
Ich glaube, das ist nicht eine Frage von quasi dem zeitlichen Arbeitseinsatz von Eltern, die unternehmerisch tätig sind gegenüber ihren Kindern, sondern, aber das ist auch wieder super individuell, wie man Familienzeit schafft, auch in der heutigen Zeit. Ich glaube, da ist der gemeinsame Schlüssel oder die gemeinsame Klammer, besser gesagt, eben, dass man eben auch in der Familie Präsenz zeigt, verantwortlich ist, Familienbewusstsein zeigt sich, zeigt auch, dass man für die Kinder da ist, egal ob das schulische Belange anbelangt oder später im Studium, aber gleichzeitig auch den notwendigen Freiraum gibt. Und die, wenn das eine gute Basis ist, Herr Schiemens, dann kommen die Kinder eh immer wieder auf einen zu mit irgendwelchen Fragen, wo man dann auch, das macht ja auch Spaß als Eltern, dann an bestimmten Themen mit den Kindern zu arbeiten. Und wenn ich mal, das komme ich jetzt gerade drauf, ich hatte letzte Woche Besuch von einer jungen Unternehmensnachfolgerin Mitte 30, die eine Maschinenbaufirma in Nordrhein-Westfalen haben, die modernste in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig eine in Sachsen. Vater ist 83 und die Tochter hat mit dem Vater dann, oder das war das Hauptprojekt der Tochter in Nordrhein-Westfalen, eine super moderne Maschinenfabrik aufgebaut mit Geothermie und ja, wirklich sehr futuristisch, sehr solide gebaut und kümmert sich jetzt gerade auch dann in Sachsen und die Tochter schläft in der Firma. Der Vater fährt mit 83 immer noch, aber die ergänzen sich sehr gut. Der ist nicht mehr, der hat keine Verantwortung mehr in der Geschäftsführung, hat alles seiner Tochter übergeben. Aber das sind so Konstellationen, wie ich sie liebe, weil da sind Vater und Tochter gehen Hand in Hand und Vater ist einfach nur noch da, ja.
Ja.
Aber die Tochter hat die volle Verantwortung und ist auch schon viele Jahre da, hat schon große Erfolge eingefahren, war auf der Hannover Messe auf dem Podium, wie die Hannover Messe eröffnet wurde, mit dem Bundeskanzler, dem Bundeswirtschaftsminister. Und das sind Beispiele, die aus meiner Sicht diejenigen sind, die wirklich mal Signalwirkung und Kraft auch geben, ja, dass es richtig läuft.
Ja. Das klingt ja so, als wenn in dieser Unternehmerfamilie alles schon geregelt ist, aber trotzdem sind Sie ja auch als Berater an der Stelle gefragt. Was ist da so Ihre Aufgabe? Wie kann ich mir das vorstellen? Sie brauchen ja einmal sehr viel Vertrauen in die Familie hinein. Aber das alleine reicht ja wahrscheinlich nicht.
In der Regel kommen wir ins Spiel durch irgendeinen, man nennt das ja in der Beraterwelt, strategischen Engpass. Mhm. Und die Welt ist da auch wiederum sehr vielseitig, aber das Thema Nachfolge ist für die meisten mittelständischen Unternehmen ein strategisches Thema. 190.000 mittelständische Unternehmen suchen zwischen 2022 und 2026 einen Nachfolger. Ich glaube, nur 10% aller Unternehmen schaffen es in die vierte Generation. Und daran sieht man den Bedarf, dass man eben, unser Fokus liegt sehr stark auf der nächsten Generation. Ja. Aber optimal ist es mit dem verantwortlichen Elternteil und der nächsten Generation, diese Dinge strategisch auszurollen. Sehr häufig geht es dann auch um Holdingstrukturen der das Elternteil will irgendwann früh genug quasi sich zurückziehen und sagt, ich will nicht im Operativ in der Geschäftsleitung sein. Gehen wir mal von der Konstellation aus, es gibt einen Familiennachfolger, gibt ja auch Situationen, da gibt es den nicht, aber gehen wir mal von der ersten Variante aus. Wie soll sich denn derjenige dann zurückziehen? Da muss man über einen Aufsichtsrat zum Beispiel nach, ja, oder einen Beirat. Ja?
Ja.
Dann kommen wir ins Spiel mit unserer Governance-Erfahrung. Und da, ich sage gerne auch von der ganz praktischen Seite, wir brauchen professionelle Aufsichtsräte. Die Anforderungen sind so immens gestiegen.
Woran erkennt man einen professionellen Aufsichtsrat?
Dass er, ich sage mal, mit klaren, wenigen Regeln für sich selber konstituierend, aber die zusammen mit der Geschäftsführung oder mit dem operativen Vorstand Zusammenarbeit im Interesse der Eigentümer und klare Terminierung von wesentlichen Aufsichtsratssitzungen mit immer wiederkehrenden Schwerpunktthemen, ja, Jahresabschluss, Strategie, Finanzplanung, aber auch den aktuellen Themen, dass das sehr verzahnt läuft. Und aber die Frage war ja in der Konstellation von Nachfolgen, dass man so ein Konstrukt wie ein Aufsichtsrat dann rein von der praktischen Seite, viele Leute denken dann an Governance, ja, da ist man Jurist, der baut eine Satzung auf für eine Geschäftsordnung. Nee, es muss ja gelebt werden, ja. Da darf auch keiner aufgeregt sein, Unternehmen, huch, jetzt gibt es einen Aufsichtsrat, jetzt kommt der Aufsichtsrat. Nee, das wird ganz ordentlich ausgerollt mit klaren Themen. Die Geschäftsführung muss berichten, also wenn man ungefähr alle 3 Monate. Der Aufsichtsrat muss wissen, wonach er fragt, wo die, ja. Mhm. Und in der Konstellation mit solchen Nachfolgen ist meine Formel immer, wir wollen professionell agieren als Aufsichtsrat und Geschäftsführung, aber wir dürfen auch wohlwollend sein. Und das ist, glaube ich, so eine Kultur, wo man weiß, dass die jungen Generationen, die müssen auch lernen, aber sie haben auch das Gefühl, sie werden professionell betreut. Und das hat wiederum Effekt dann auf alle Stakeholder dieses Unternehmens, bis hin zu Finanzpartnern, dass man eine gute Governance auch in mittelständischen Unternehmen dimensioniert für die Belange des Unternehmens, nicht überdimensioniert, ausrollt und macht. Und da hat dann das ganze Unternehmen auch was von. Mhm. Und die Nachfolge kann dann auch in Ruhe reifen und wachsen. Ja.
Also ich verstehe das, warum ein solcher Beirat, ein Aufsichtsrat gewünscht wird, um tatsächlich mehr Menschen sehen, hören, wissen mehr. Dass erfahrene Aufsichtsräte, Beiräte tatsächlich auch hilfreich sind, um das Unternehmen und auch die Geschäftsführung zu entwickeln, habe ich auch verstanden. Aber ist es denn nicht schwierig, die richtigen Aufsichtsräte dann auch zu finden? Weil das ist ja schon eine verantwortungsreiche Aufgabe.
Das stimmt, aber das ist dann letztlich doch nicht so schwierig, weil man, das hängt ja dann von der Branche ab, in welchem Unternehmen man dort ist, wo dann der bisherige geschäftsführungsverantwortliche Familiengesellschafter dann eben in einen solchen zu gründenden Beirat oder Aufsichtsrat wechselt. Der kennt ja auch Kollegen aus seiner Branche oder vielleicht ist jemand in seinem Unternehmen sehr erfahren für bestimmte Fachgebiete, was das Geschäft anbelangt. Und dann hat man eben auch da, neben der Governance-Expertise, die wir natürlich mitbringen, mit dem Familienbewusstsein dazu, hat man relativ schnell die, aus meiner Sicht, absolut zukunftsorientierte Besetzung für so ein Gremium geschaffen.
Prima. Jetzt lassen Sie uns nochmal zu den Werten kommen, also dem Engagement für die Gesellschaft. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer denken ja dann in einer bestimmten Phase des Unternehmertums darüber nach, ihr philanthropisches, gesellschaftliches Engagement auch ein Stück strategischer anzugehen und sich tatsächlich auch dann entsprechend zu positionieren. Viele gründen eine Stiftung, weil sie sagen, das ist ein Vehikel für sie, um sich zu engagieren. Haben Sie so ein Gespür dafür, das wäre meine erste Frage, wann in einer Unternehmerfamilie dieses Thema, wir wollen vielleicht eine Stiftung gründen, auftaucht? Kann man das zuordnen?
Zuordnen kann man es nicht. Ich sag mal, es gibt vielleicht in der heutigen Gründer- und Start-up-Welt, fangen wir mal vom Aktuellen aus an, die Beispiele, wo wir, da hatten wir auch vorhin schon mal kurz vor unserem Gespräch uns ausgetauscht, es ist das Thema des Erwirtschaftet ein Unternehmen Gewinne, ist das Hauptziel oder auch hat es zusätzlich noch einen Purpose, die aus dieser, ich sag mal, Diskussionswelt heraus schon in sich den Wunsch nach außen tragen. Wir wollen auch was Bestimmtes für die Gesellschaft tun. Ich kenne eher die, sagen wir mal, da wieder die klassische Unternehmerwelt, die häufig regional verwurzelt ist, die ihre Mitarbeiter vor Ort hat und sich da um regionale Belange auch kümmern. Es gibt aber auch Fälle, das ist vielleicht die dritte Gruppe, die eben recht schnell erfolgreiche Unternehmen auch mit einer guten Führung und Kontrolle aufgebaut haben, eigenes Vermögen aufgebaut haben, auch da die richtige Struktur und die richtigen Menschen haben, um das Vermögen auch privat weiterzuentwickeln und die dann irgendwann sagen, ja, was jetzt läuft alles so gut, was können wir denn eigentlich tun für unsere, für die Gesellschaft? Ja. Und die kommen dann tatsächlich in die Situation, bauen Sie in Ihrem Single-Family-Office jemanden auf für philanthropische Belange? Für was soll eigentlich die Familie gesellschaftspolitisch stehen? Für was will sie sich engagieren? Wollen wir wirklich eine Stiftung gründen oder gibt es intelligentere Lösungen? Weil eine Stiftung immer auch sehr komplex und sehr unbeweglich ist. Aber da kommen ja dann Sie ins Spiel als Family Office für Philanthropie, Herr Schiemens. Und von daher gibt es Unterschiede. Also das sind so die drei Gruppierungen.
Ja, ich finde es spannend, dass ab einer bestimmten Phase, wann immer das sein mag, sich die Familien mit dem Thema des gesellschaftlichen Engagements eigentlich ähnlich strategisch beschäftigen mit der Frage, wie können wir denn eigentlich auch den Werterahmen, den wir für richtig halten, in unserem unternehmerischen Alltag gestalten. Und ich erlebe auch sehr häufig, dass das Thema Regionalität eine große Rolle spielt, gerade auch gegenüber den Mitarbeitenden, den Pensionären, den Rentnern, aber auch den örtlichen Sportvereinen. Und diese Verankerung in der Region hat ja auch was mit, ja, wie will ich das formulieren, hat ja auch was damit zu tun mit Bodenständigkeit, oder?
Genau. Und das sind auch die schönen Beispiele, da engagiert man sich gerne, die genau aufgrund dieser Bodenständigkeit, aber auch dieses, sagen wir, spürbaren Verantwortungsbewusstseins, das einfach machen. Und dann auf der Suche sind nach den richtigen Leuten, die das richtige Mindset haben, ihnen da auch zu helfen.
Ja, also ich verstehe, dass tatsächlich Unternehmer, die ihre Werte entwickeln, dann auch relativ schnell auf die Frage kommen, wie können wir diese Verantwortung für die Werte, die wir haben, auch die unternehmerischen Werte mit der Gesellschaft teilen und suchen sich dafür das richtige Vehikel, sei es durch eine Stiftungsgründung, aber auch durch andere Formen. Glauben Sie, vielleicht als letzte Frage, Herr Dr. Christers, ist das etwas, was Sie auch gerade, wenn Sie mit den jungen Familienmitgliedern sprechen, dass diese Verantwortung für die Gesellschaft genauso wie die Verantwortung fürs Unternehmen weitergelebt wird?
Von der neuen Generation. Ja. Also die wirklich qua das Glück haben, dass sie in Familienkonstellationen groß werden, wo Familienbewusstsein einfach da ist und auch dann gepaart mit dem Großwerden in einem unternehmerischen Kontext. Muss aber auch nicht sein, es gibt ja auch Menschen, die kommen nicht aus dem Unternehmerhaushalt, sie haben aber trotzdem aus anderen Gründen einen unternehmerischen Drive. Und wenn sie auch aus diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir alle kennen, den Drang haben, was Gutes zu tun für die Gesellschaft, dann haben sie auch häufig erstmal den Anreiz, erstmal ein tolles Geschäftsmodell aufzubauen, das unternehmerisch richtig zu führen, das richtige Team aufzubauen, dann sich selber ihr Vermögen privat erarbeiten und dann auch was für die Gesellschaft zu tun. Also ja, ich würde sagen, diese Menschen, die mit einer gewissen Werteorientierung aufwachsen, die werden das auch genauso für sich leben und wo haben auch ihre Ambitionen, was für die Gesellschaft zu tun.
Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Christers.
Ich danke Ihnen, Herr Schiemens. Es hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.